Tracker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Ihr wisst ja, wir machen immer eine Viererserie vom Podcast zum Überthema. Diesmal werden wir uns beschäftigen mit der Arbeiterkammer. Ich meine, der Anlass ist, glaube ich, offensichtlich irgendwie, nachdem momentan die Arbeiterkammerwahlen stattfinden. Bis zum Ende der Arbeiterkammerwahlen werden auch wahrscheinlich die ganzen vier Podcasts zu dem Thema draußen sein. Und wir haben schon wieder was im Petto. Bis zum nächsten Mal. Für euch an die Mikros sind heute
Selma
und Franz
und Axel. Ja, beim ersten Teil der Podcast-Serie zur Arbeiterkammer haben wir uns gedacht, wir wollen uns damit beschäftigen, wie die Arbeiterkammer überhaupt entstanden ist. Das war ja nicht so, dass irgendwelche Menschen im Studierzimmer gesessen sind und dann ein Konstrukt gemacht haben und ein Gesetz geschrieben haben und uns freundlich gesonnene Parlamente haben es dann plötzlich beschlossen, sondern da hat es eine historische Entwicklung im Hintergrund gegeben.
Ja, das ist richtig. Dann darf ich gleich anfangen, sozusagen.
Ja, genau, das ist gemeint.
Ja, historische Entwicklung. Grundsätzlich kann man da schon sehr, sehr weit zurückblicken. Nicht nur, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter sozusagen vertretungslos im 18. und 19. Jahrhundert dahin darben mussten und alles sozusagen hinnehmen mussten, was von den Unternehmern, von den auch sozusagen von der Monarchie, von den Besitzenden und von König und Kaiser da sozusagen über sie herein gebrasselt ist, waren dann die ersten Unterstützungsvereine, sozusagen die Vorläufer der Gewerkschaftsbewegung, Unterstützungsvereine, die natürlich oftmals illegal waren. Ja. Und erst 1848 war es dann in der revolutionären, bürgerlichen revolutionären Bewegung möglich, dass sie den Bildungsvereine, also Vereine offiziell sozusagen ins Rennen schicken konnten, die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und da hat es den ersten Arbeiterverein gegeben, den ersten allgemeinen Arbeiterverein unter Friedrich Sander. Und der hat schon sowas eingefordert, wie, hat man damals auch so benannt, ein Arbeiterparlament, Arbeiterinnenparlament. Und hat schlussendlich auch als Basis gehabt, dass in der revolutionären Bewegung 1848 und den ersten Erfolgen der revolutionären Bewegung 1848 für die Bürgerlichen sehr viel rausgeschaut hat.
Eine Kammer nämlich?
Ja, für die, eine Kammer auch, aber sozusagen eine Konstitution auch, die mehr umfasst hat als nur die Kammer, aber natürlich auch die Handelskammern, Handels- und Gewerbekammern. Und für die Bauern auch, obwohl das natürlich jetzt, man muss das immer relativieren, für die Bauern das Grundentlastungsgesetz eingeführt worden ist, wo sie von der grundherrlichen Gerichtsbarkeit befreit worden sind. Auch bis heute dieses Empfinden, auch wenn das jetzt nicht so wirklich der Fall war, weil ja auch ein Großteil des Wertes, des Grundes, das der Bauer dann sozusagen bearbeitet hat, auch quasi mit den Früchten, die er da angebaut hat und geerntet hat, quasi dann zurückzahlen musste. Also ganz so haben die Besitzer in ihrer Gründe nicht abgeben müssen. Also so eine echte Befreiung des Bauern hat es ja da dann tatsächlich im Faktischen auch nicht gegeben. Aber wurscht. Jedenfalls haben wir also sehr viele Bereiche, was durch die bürgerliche Revolution erhalten, nur die Arbeiterschaft hat nichts gekriegt. Nicht? Also die sind auf der Strecke geblieben in vielerlei Belangen. Es hat natürlich Versuche gegeben, in Wien da eine positive Entwicklung herbeizuführen, hat es auch kurzfristig gegeben, wie gesagt, also die Arbeitervereine, die Pressefreiheit, wo auch Arbeiterpresse dabei, wenn man so will, und geringfügig im Ausmaß der Arbeitslosenversicherung ist versucht worden einzuführen. Aber im Gegenzug dazu hat man Lohnkürzungen gemacht, das heißt also der Arbeiter und der Arbeiterin ist mehr oder weniger nichts geblieben. Und so hat es einen Aufruf gegeben vom ersten allgemeinen Arbeiterverein, der halt dieses Arbeiterparlament ins Leben rufen sollte. Einen Aufruf über die Presse. Und das ist dann leider nicht mehr zustande gekommen, weil dann die Revolution 1848 durch die Reaktion brutalst niedergeschlagen worden ist. Das wissen wir alle, quasi Angriff auf Wien durch die kaiserlichen Truppen. Und was geblieben ist, waren natürlich gewisse Erfolge für die Bürgerlichen. Das heißt, das ist bestehen geblieben im weitesten Sinne. Das Grundentlassungsgesetz mehr oder weniger auch. Die einzigen, die sozusagen nichts gekriegt haben, war die Arbeiterschaft. Also weder, dass sie ein Arbeiterparlament einführen konnte, noch sozusagen die ganzen Vereine, die wie Schwammerl aus dem Boden geschossen worden sind, wenn man das so einfach kann. Das ist alles wieder angeschafft worden. Also die einzigen, die zurückgeblieben sind von jenen, die in der Gesellschaft wie immer die Arbeit geleistet haben. Das hat sich erst dann wieder gebessert. Es war dann natürlich restriktiver, es war ja die Monarchie. Die absolutistische Monarchie ist ja quasi mit Bomb und Granaten zurückgekehrt, hat alles wieder unterdrückt, auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Erst wiederum 1867 mit dem Vereinsgesetz und 1870 mit dem Koalitionsgesetz ist es dann auch wieder möglich, dass man politisch arbeiten konnte. Ist es eingeführt worden, dass man politisch arbeiten konnte.
Der Hintergrundton kommt von den Kindern, die draußen spielen, werden wir aufnehmen.
Also es ist echt.
Es ist kein bewusster Toneffekt von uns, so gut sind wir nämlich nicht.
Ja, es ist echt.
Koalitionsfreiheit, Gewerkschaften sind möglich geworden, genau, dann auch politische Parteien der Klasse, die Jahrzehnte vergehen.
Genau, und hier wäre also auch wiederum sozusagen die große Forderung des Arbeiterinnenparlaments durchaus weiterverfolgt worden. Es hat dann erste Bestrebungen in Italien gegeben oder so eine Arbeiterkammer, ich weiß jetzt nicht, wie der Begriff italienisch heißt, das kann man sicher nachschlagen, 1911 oder so ist in einem Teil Italiens sowas Ähnliches eingeführt worden, hat aber nicht lang vorgehalten. Und erst noch mit der Ausrufung der Republik, also mit dem Zugrundegehen der Kaiserreiche überhaupt und mit der Etablierung der Republik im Bereich des verbliebenen Österreichs, also so wie wir es heute fast kennen, nicht ganz genauso, aber ich sage einmal ungefähr so, wie es heute sich uns darstellt, ist es möglich geworden, dass ein Arbeiterkammergesetz auf die Reise geschickt worden ist, 1919 beschlossen worden ist und Gültigkeit mit 1.1.1920 war. Und das war keineswegs unumstritten, sage ich mal. Selbst in der Arbeiterinnenbewegung selbst war die Errichtung der Arbeiterkammern, gerade auf Gewerkschaftsebene, keine unumstrittene Sache. Was auf jeden Fall positiv zu bemerken ist, dass es ein Frauenreferat gegeben hat, von der Käthe Leichter geführt. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Ausdruck dessen, dass die Arbeiterkammer von Beginn an sozusagen einen starken Fokus auf die Frauen Politik gerichtet hat. Ja, wir haben dann die Zeit der Ersten Republik.
Bleiben wir nochmal bei der Gründung der Kammer, bitte, genau. Irgendwie, bei der Entstehung irgendwie, ja. Weil es war ja nicht einfach, da hat irgendwie im Parlament einen Antrag einbracht, der ist abgestimmt worden und tralala, sondern es hat schon am Ende und erst recht nach dem Ende vom Ersten Weltkrieg hat es eine enorme Bewegung der Arbeiterinnenklasse gegeben.
Also ich glaube, dass sagen, einer der Grundlagen für die Arbeiterkammer oder für die Richtung der Arbeiterkammern war ja auch die Rätebewegung, die ja in Österreich stark Fuß gefasst hat. Natürlich auch durch die Einflüsse von sozusagen von den Räterepubliken, die kurzzeitig sozusagen bestanden haben zu der Zeit, wo eben auch in Österreich gerade sozusagen nach Ende des Ersten Weltkriegs mit Entstehung sozusagen der Republik diese Räte auch wirklich eingerichtet worden sind. Und auf der anderen Seite war die Rätebewegung sicher ein Geburtshelfer der Arbeiterkammer. Auf der anderen Seite war die Arbeiterkammer vice versa, aber auch der Versuch oder sagen auch die, ja nicht nur Versuch, sozusagen ist auch die politische Linie sagen, durch die Schaffung einer Institutionalisierung der Vertretung der Arbeitenden, also der Angestellten wie der Arbeiter und Arbeiterinnen, das war ja nur auch getrennt, das sozusagen einzugemeinden und sozusagen dieser eigenen Organisierung, der selbstständigen Organisierung der Räte, wie sie damals bestanden hat, in gewisser Weise einen Riegel vorzuschieben und das wieder sagen, auch in den Einflussbereich sozusagen der Sozialdemokratie wieder zurückzuholen, was ja auch die Wahlen, die ja auch damals schon stattgefunden haben zur Arbeiterkammer, dann auch sozusagen von den Wahlergebnissen dann ergeben haben. Ich glaube, es hat 2 oder 3 Wahlen in den 20er Jahren gegeben. Also die letzte Anfang der 30er Jahre ist ja dann leider nicht mehr zustande gekommen und dann durch den Austrofaschismus überhaupt beendet worden, also die Eigenständigkeit der Arbeiterkammern. Aber insofern haben die Arbeiterkammern so einerseits ein Stückchen Rätebewegung in sich, auf der anderen Seite hat die Arbeiterkammer auch ein Stückchen dazu geführt, dass die Räte in Österreich auch eben nicht so lange Bestand hatten, wie sich es viele trotzdem auch gewünscht hätten.
Ich denke, dass ja diese Eingemeinung nicht nur durch die offizielle Sozialdemokratie, ich sage es jetzt bewusst so, weil es damals durchaus 2 Richtungen gegeben hat, gerade in Wien waren ja unheimlich viele Sozialdemokratinnen in der Rätebewegung aktiv, aber auch teilweise in andere Bundesländer, sondern es ist natürlich auch eine Eingemeinung durch den bürgerlichen Staat gegangen irgendwie, weil ja der Riesenunterschied zwischen Gewerkschaften und zwischen Arbeiterkammer oder eigentlich allen Kammern in diesem Land darin ist, dass es ein Arbeiterkammergesetz gibt im konkreten Fall, was doch relativ klare Grenzen dafür zieht, was die Arbeiterkammer darf, was sie nicht darf, das unter anderem auch die Finanzierung der Arbeiterkammer gesetzlich regelt, was ja eines der umstrittensten Themen ist in den letzten Jahren, wo wir sicher noch zurückkommen werden. Und ich glaube, dass das durchaus in einem Kontext steht mit vielen anderen Dingen irgendwie. Ich glaube, dass der reformistische Teil der Arbeiterinnenbewegung, den revolutionären Teil der Arbeiterinnenbewegung, und das war die Rätebewegung, einfach relativ kampflos, wenn ich es jetzt vergleiche in Deutschland, wo tatsächlich die Räte irgendwie mit Waffengewalt auch von der reformistischen Seite der Sozialdemokratie wieder vernichtet worden sind, hat es ja ganz viel eigentlich sozialpolitische Fortschritte gegeben. So jetzt ein Betriebsrätegesetz, irgendwie alle von uns da am Tisch sind Betriebsrat oder Betriebsrätin, aber wenn es heutzutage Arbeitsverfassungsgesetz heißt und es viele Veränderungen gegeben hat, aber auch sozialpolitische Fortschritte irgendwie, die sogenannte Sozialisierungskommission und so weiter und so fort. Das waren alles ideologische, das war ein Stück weit das Aufgreifen ideologischer Forderungen in der Rätebewegung. Und nur dadurch ist es möglich gewesen, dass die Rätebewegung relativ kampflos die Macht wieder an die bürgerlichen staatlichen Institutionen zurückgegeben hat.
Ja, und ich denke mal, also natürlich hat er auch das sozusagen geholfen, dass von Seiten der Sozialdemokratie die Arbeiterkammern auch anders benannt wurden als das, was sie sozusagen dann eigentlich waren. Weil alleine Ferdinand Hanusch hat die Arbeiterkammern als Werkzeug des Klassenkampfs bezeichnet, als Stätte sozusagen des Lernens für jene Menschen, die dann die sozialistische Ordnung aufbauen sollen, also definitiv sozusagen so benannt, die dann sozusagen, wenn dann der Sozialismus kommt, den Staat lenken und leiten sollen, dass die Arbeiterkammern dafür dazu da seien, sozusagen genau diese Menschen eben zu bilden und auszubilden. Und natürlich hat das Dinge sozusagen, sind sozusagen da auch Dinge in die Arbeiterkammern hineinprojiziert worden, die sie eigentlich, eben wie das du gesagt hast, vom Gesetz her gar nicht leisten konnten.
Was nicht vorgesehen war, aber auf der anderen Seite sieht man halt, wie stark der Hanusch da auch noch in der Tradition von Marx gestanden ist, weil der Marx hat ja, okay, jetzt zwar nicht Arbeiterkammern und sowas hat er nicht gedacht, aber er hat gesagt, Gewerkschaften haben eine Doppelfunktion. Sie sind die Preisfechter der Arbeit, also es geht letztlich um die Erkämpfung möglichst guter Arbeitsbedingungen und sie müssen auch Schulen des Sozialismus sein. So hat der Karl Marx Gewerkschaften diskutiert, was in linken Teilen der Sozialdemokratie damals, und ich hoffe auch bis heute irgendwie manche noch wissen, auch wenn viele so tun, wie wenn sie es vergessen hätten, oder manche haben es vielleicht auch nie gelernt irgendwie. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, was du ansprichst, also wenn ich mir anschaue, die Theorieproduktion, die damals die Arbeiterkammer gehabt hat, irgendwie, da hat es eine Zeitschrift zum Beispiel gegeben, der Betriebsrat, ich schaue immer wieder gerne Sachen nach, natürlich passt es sprachlich nicht mehr zu heute, aber inhaltlich zum Beispiel passt es jedes Jahr zu Kollektivvertragsverhandlungen. Wir diskutieren zum Beispiel, Selma und ich sind im gleichen Kollektivvertragsverhandlungsteam, diskutieren wir jedes Jahr, die heißeste Forderung ist natürlich, wir müssen die Löhne irgendwie angepasst werden an die Inflation. Und damals ein wahrlich nicht besonders linker Sozialdemokrat, nämlich ein gewisser Herr Karl Renner, hat was eingeführt, was heißt die gleitende Lohnskala. Sprich, es sind monatlich die Löhne an die Inflation angepasst worden. Irgendwie sagt da halt jeder in der Gewerkschaft völlig unmöglich, das widerspricht der Sozialpartnerschaft. Und in dieser Zeitschrift zum Beispiel findet sie einen Artikel irgendwie, der genau erklärt irgendwie, warum Gewerkschaften ihre eigentliche Aufgabe nicht mehr gescheit nachkommen können, wenn sie die ganze Zeit nichts anderes tun wie Löhne verhandeln, was natürlich auch eine ihrer Aufgaben ist. Aber wenn es die einzige wird, dann wird es ein bisschen dürftig.
Da darf ich aber jetzt Folgendes dazu sagen. Du hast recht, auch die Zeitschrift kenne ich. Auch jetzt gibt es eine, Arbeit und Wirtschaft. Ich glaube, die ist sozusagen in dem Sinne theoretische Grundlagen darzustellen und auch sozusagen für die Zukunft etwas vorzubereiten, vorzustellen, glaube ich, sehr gut. Aus ideologistischen Standpunkt, fällt mir das Wort nicht ein, aus Standpunkt der Ideologie. Ja. Also ich glaube, da kann die Arbeit und Wirtschaft durchaus gut mithalten. Und was ich sagen wollte zu den Räten, natürlich werden die Rätebewegung einen Einfluss darauf genommen haben, wie auch das Arbeiterkammergesetz ausschaut. Ja. Aber ich glaube, ausnahmslos das darauf zurückzuführen wäre, etwas überzogen, sage ich jetzt einmal. Da ja die Vorstellung der Arbeiterkammer oder des Arbeiterparlaments schon sehr viele Jahre zuvor von der Arbeitnehmerinnenbewegung gefordert war.
Natürlich, weil es ein dialektischer Prozess, wo genau. Sich beides gegenseitig beeinflusst genau, hat.
Dass es natürlich Einfluss genommen hat, das kann auch ich will auch gar nicht bestreiten, weil es natürlich so war nicht. Weil es hat auch in den Fabriken Arbeiterräte nach wie vor gegeben, auch wenn es die Betriebsräte gegeben hat, nicht? Die auch sozusagen für die Bewaffnung der Arbeiter gesorgt hätten. Also
es waren ja im Wesentlichen Arbeiter- und Soldatenräte.
Natürlich.
Ja, auch in Wien irgendwie, wo es ja entscheidend darum gegangen ist, die Männer, die von der Front zurückgekommen sind, wo in Wirklichkeit jeder sein Puffen selber mit zurückgebracht hat, auch politisch zu organisieren. Und natürlich haben das alle politischen Kräfte probiert irgendwie. Damit sind die Grundlagen für die faschistische Heimwehr gelegt worden, genauso wie damit die Grundlagen auf der anderen Seite für den republikanischen Schutzbund gelegt worden sind, aber auch wieder für organisiertes Militär im neuen Österreich.
Was natürlich auch nicht zu verachten ist, die Idee dahinter, dass gerade in einer Kammer für Arbeit und Angestellte, die Selma hat es vorher gesagt, nicht? Wir sagen nur beiläufig immer Arbeiterkammer, also Kammer für Arbeit und Angestellte, dass ein wesentlicher Faktor der Aufstellung, so wie sie sich uns darstellt, halt die relative Budgetsicherheit ist. Nicht? Also nicht angewiesen zu sein darauf, dass durch welche Umstände auch immer quasi das Budget verringert wird, weil ich zu wenig Mitglieder habe. Und dadurch ich recht unabhängig davon bin, wenn es darum geht, Expertise zu entwickeln. Nicht?
Solange es gesetzlich nicht beschnitten wird.
Aber das gilt ja für alles. Nicht? Das gilt ja für alles. Nicht? Weil ich könnte ja theoretisch das Vereinsgesetz auch wieder anschaffen. Nicht? Also dann könnte ich keinen Gewerkschaftsverein haben. Also, und das Zweite fällt mir jetzt nicht mehr. Danke für die Unterbrechung, Herr Frank.
Ja, das kannst du dann im zweiten Teil
sehen. Das kann ich dann im zweiten Teil sehen. Genau.
Also ich denke mal, dass das schon einer der entscheidenden Punkte ist, irgendwie, okay, es gibt heute Kammern und es gibt Gewerkschaften. Und das, was du vorher angesprochen hast, Franzi, ich weiß jetzt nicht auswendig, wann die Umbenennung von Arbeiterkammer, ich meine, dass man es gendert, irgendwie, das sollte in Zeiten wie diesen sein, das haben wir, glaube ich, bis jetzt nicht geschafft, weil es heißt Kammer für Arbeiter und Angestellte. Aber es ist halt schon ein Ausdruck in Wirklichkeit der Spaltung, die wir uns selber auferlegt haben in der österreichischen Arbeiterinnenbewegung. Wozu muss man Angestellte extra erwähnen? Dann wir nicht arbeiten als Angestellte, also wir da am Tisch sind alle Angestellte, aber was tun wir in der Arbeit? Tun wir Angestellte?
Ich glaube, das ist das Grundsatzproblem sozusagen der österreichischen Arbeitsverfassung.
Ja,
auch diesen Unterschied.
Natürlich, aber wir müssen es ja deswegen nicht in der Klasse, in unsere Klassenorganisationen übernehmen, diese Spaltung. Ich meine, ich bin ja sogar Akademiker, tue ich akademisieren in der Arbeit. Ich meine,
nein, ich tue hacken. Bei den Arbeiterkammern sogar die dritte, nur eine dritte Gruppierung, die Verkehrsbediensteten, extra gewählt wurde, die ja überhaupt, was ja überhaupt ein bisschen absurd war und erst sehr, sehr spät aufgehoben worden ist.
Ja, man sieht es, liebe Hörer und Hörerinnen, die Arbeiterkammern haben eine unheimlich spannende Geschichte und teilweise auch gibt es auch in der Geschichte gewisse Perversionen, auf die werden wir im nächsten Teil dieser Podcast-Serie zur Arbeiterkammer ein bisschen genauer eingehen. Ihr werdet es vielleicht mitgekriegt haben, die Stimmen, wenn ihr am Anfang nicht zugehört habt. Wir heißen das politische Quartett, heute sind wir ein Terzett oder ein Trio. Auch vor uns machen Krankheiten nicht halt und nach über 80 Podcasts ist es uns das erste Mal passiert, dass die vierte Person ausgefallen ist, nur dass es nicht irritiert hat irgendwie. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, verbreitet ihn weiter, ihr findet ihn auf unserer Website auf widerstand.at, da könnt ihr das auch kommentieren, ihr könnt uns auch einfach Mails schreiben an kontakt@widerstand.at, ihr findet ihn auf unsere ganzen Social Media, auf die Podcatcher. Wir freuen uns am allermeisten irgendwie, nicht nur wenn es anhört, sondern auch wenn es dann die Schlussfolgerung daraus zieht, dass man eigentlich, wenn man politisch was verändern will in dem Land, dass man selber aktiv werden muss. Und deswegen ist es einfach besonders gescheit, oder dann haben wir uns am allermeisten gefreut, wenn wir uns bei der nächsten Demo, wann auch immer sie sein wird, sehen, oder im nächsten Klassenkampf oder im nächsten Streik oder was auch immer. Und was ich da selber vorher nicht gesagt habe, ist, dass wir immer einen traditionellen Abschiedsgruß haben, der schlicht und einfach lautet, auf Widerstand!
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.